Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier mit dem Kompressor-Podcast und einem ziemlich catchy Slogan. If I can't dance to it, it's not my revolution. Wenn ich dazu nicht tanzen kann, dann ist es nicht meine Revolution. Berühmtes Zitat wird der Friedensaktivistin und Anarchistin Emma Goldman zugeschrieben. Hat sie zwar tatsächlich nie so gesagt, aber der Slogan, der ist in der Welt und der bleibt, weil er wahrscheinlich ziemlich gut auf den Punkt bringt, wie eng Tanz und Protest miteinander verwoben sein können. Auch jetzt gerade bei den weltweiten Black Lives Matter Protesten gibt es einige Tänze, die an verschiedensten Orten getanzt und geteilt werden. Zum Beispiel The Electric Slide. Basiert auf diesem Song hier von 1983 von der jamaikanischen Sängerin Marcia Griffiths, Electric Boogie, wird seit Jahren auf Hochzeiten und Partys getanzt und gefeiert. Oder auch der Cupid Shuffle, der bei den Protesten auch gerade sehr viel getanzt wird. Hier wird sogar in der Musik schon beschrieben, wie er geht. Ich habe die Tänzerin und Choreografin Joanna Tischkau gefragt, was das denn genau für Tänze sind und wo die herkommen.
Also der Electric Slide und auch der Cupid Shuffle, das sind eigentlich beides so, man sagt Four-Wall-Line-Dances, also im Viereck zu tanzende Linientanze, das heißt Tänze. Das heißt, wenn man mit einer Gruppe von Leuten in einer Reihe steht, dann bewegt man sich quasi erst an der hinteren Wand entlang, dann an der rechten Wand, dreht sich dann immer einmal, wenn man ums Eck kommt, dreht man sich einmal um. Man kennt Line Dance vielleicht eher aus so einem Cowboy-Texas-Setting oder so, aber in der schwarzen Community gibt es auch diese Tradition oder diese Art der Tänze. Und wie gesagt, beim Cupid Shuffle wird ja auch gesagt, was man machen muss. Man macht vier Schritte nach rechts, vier Schritte nach links, dann ist so ein kleiner Freestyle-Part da drin.
Das sind auf jeden Fall relativ einfache Tänze, also Tänze für alle, die sich jeder irgendwie, jeder aneignen kann, kommen eher aus dem Party-Kontext, aus dem Joy-Kontext. Wie findet denn diese Wandlung statt, dass daraus dann ein Ausdruck von Protest wird, wie wir jetzt gerade bei den Black Lives Matter-Protesten sehen können?
Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es spezifisch diese Tänze ausgewählt worden sind, sondern eher, dass diese Tänze halt im kollektiven Gedächtnis vieler schwarzer Menschen verankert sind. Also jedes schwarze Kind in Amerika hat schon mal auf einer Geburtstagsparty oder auf einer Hochzeit diese Tänze getanzt, weil diese zum Beispiel der Song von Marcia Griffiths, der kam dann auch mit dem Musikvideo raus, in dem dieser Tanz getanzt worden ist. Das sind einfach ja Teile der schwarzen Kultur. Man wächst damit auf. Und ich glaube, dass die Proteste, dass dann in dem Sinne haben sie etwas, was sofort zugänglich ist, weil wenn man diese Songs hört, die damit assoziiert sind, dann weiß jeder sofort, wie er sich dazu zu bewegen hat. Und das ist einfach so ein gemeinschaftsstiftender Moment, etwas, auf das man zugreifen kann, ein kulturelles Produkt oder ein Artefakt, auf das jeder zugreifen kann. Und ich glaube, natürlich ist es gerade wichtig, auch gemeinschaftsstiftende Praktiken zu finden und wieder aufleben zu lassen und natürlich in diesen Zeiten auch ja zu finden, wie wir solidarisch miteinander sein können oder wie man gemeinsam sich bewegen kann. Das bedeutet ja auch was auf einer politischen Ebene.
Warum eignet sich denn Tanz vielleicht besonders gut als Ausdruck von Protest? Also es gibt ja sehr viel Tanz als Protestausdruck. Welche Rolle spielt da der Körper?
Ich glaube, es muss man immer unterscheiden, dass wir ja jetzt hier über einen schwarzen Protest reden, ne? Also über etwas, es geht um schwarze Körper. Und es gibt zum Beispiel in dem Buch von Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me, wo er auch ganz viel über die Verletzlichkeit der schwarzen Körper schreibt. Also in einem Teil redet er davon, was bedeutet es, einen schwarzen Körper in Amerika zu haben. Das bedeutet, dass man immer mit der Gefahr leben muss, dass dieser Körper zerstört wird und dass man diesen Körper verliert und dass man keine Kontrolle mehr darüber hat, wie mit diesem Körper umgegangen wird. Und das sind ja auch, der Fall George Floyd zeigt das ja auch, ne? Also der Körper wird kontrolliert und auch wenn wir über Massen Verhaftungen, Inhaftierungen von schwarzen Menschen sprechen, dann ist es ja auch eine Art von Körperkontrolle. Und dass man quasi im Tanz die Möglichkeit hat, sich selbstbestimmt zu bewegen und sich selbst darüber zu entscheiden, wie man sich bewegt und einen gewissen Teil der Körperkontrolle zurückbekommen kann. Ne? Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich auf Protest zu übertragen ist, sondern dass es spezifisch sich auch auf diese schwarze Bewegung und auf die schwarze Kultur ja auch bezieht. Ne?
Genau, das ist ja auch ein Aspekt quasi, dass dadurch die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, was für einen immensen Beitrag und Einfluss schwarze KünstlerInnen auf die globale Tanz- und Musikkultur haben und hatten. Ist dieses Machen von Tanz und von Musik immer auch irgendwie politisches Empowerment gewesen? Ist das ein besonderes Tool für Veränderung?
Ich sehe das immer so ein bisschen ambivalent. Natürlich ist es das und viele Slogans der Bürgerrechtsbewegung, auch Black is Beautiful oder Say it Loud, I'm Black and I'm Proud von zum Beispiel James Brown, das sind popkulturelle Dinge, die dort stattgefunden haben. Es ist natürlich auch so ein bisschen eine traurige Geschichte, würde ich sagen, dass während der Sklaverei, sage ich mal, oder auch in der Geschichte danach, oft schwarzen Menschen nichts anderes übrig geblieben ist, als zu unterhalten. Teilweise ja auch gezwungene Unterhaltung für weiße Sklavenbesitzer zu betreiben, wenn wir in der Geschichte zurückgehen. Das heißt, das waren oftmals, und das würde ich auch auf Deutschland beziehen, die Musik und der Unterhaltungsbereich, das waren oftmals die einzigen Räume, die schwarze Menschen einnehmen konnten, ne? Weil sie an andere Jobs, sie durften nicht studieren, sie durften nicht Ärzte werden oder, weiß ich nicht, Anwälte werden. Und ja, dass sich das so entwickelt hat. Also ich sehe das immer nur so mit ambivalent in dem Sinne, dass man dass das der Grund auch ist und dass natürlich dann auch schwarze Leute oder Menschen diese Art des Protestes gewählt haben, weil das Mittel war, was ihnen zur Verfügung stand. Ne?
Uri Jalloh ist wahrscheinlich der bekannteste Fall von vermutlicher rassistischer Polizeigewalt in Deutschland. Gerade in diesen Tagen ist Uri Jalloh, der ja in der Dessauer Gefängniszelle gestorben ist, wieder ziemlich präsent. Und der WDR hat jetzt einen ganzen Podcast rausgebracht, der sich mit allen Details und auch mit allen Zweifeln an der offiziellen Darstellung des Falls befasst hat. Haben wir darüber gesprochen? Ganz neu hier im Kompressor-Podcast. Sehr gerne gleich abonnieren.